Am fein geschwungenen Sandstrand von Palolem feiern wir bei flackerndem Kerzenlicht und dem rhythmischen Rauschen der Brandung den 1. April 2004. Bereits ist ein Jahr verstrichen, seit wir die Schweiz verlassen haben. Traumhaft und unvergesslich diese Zeit auf Achse. Genug dem beschaulichen Strandleben gefrönt, es juckt in den Oberschenkeln, es zieht uns weiter Richtung Südosten in die kühleren Hügel der Western Ghats. Zuoberst an langen, grazilen Stämmen prangen ganze Bündel von Kokosnüssen, beschattet vom Schopf aus immergrünen Palmwedeln. Auf gelbgrüne Papayas folgen in urtümlichen Wäldern riesige Jackfrüchte. Nun wuchern Pflanzen bis ins Straßenprofil. Im Bundesstaat Karnataka ist schon wie in Maharashtra kaum etwas in uns verständlichen Schriftzeichen angeschrieben. So warten wir jeweils an Kreuzungen, bis Leute auftauchen, die uns die Hieroglyphen entziffern können. Dank ihrer Hilfe fädeln wir bald in den Shortcut, die Abkürzung durch den Dschungel nach Sirsi ein. Gemäß unserem Kartenmaterial sollte sich auf halbem Weg zu jenem Ort das Dorf Mandur befinden. Als wir aber beim Schlagbaum des staatlichen Urwaldkontrollpostens angehalten werden und die Uniformierten nach diesem Mandur fragen, ernten wir nichts als Kopfschütteln. Ein Dorf mit diesem Namen ist niemandem hier bekannt. Das linke Sträßchen der Gabelung da vorne führe aber via Jana, das nur noch 20 Kilometer entfernt liege, in Richtung Sirsi. So orientieren wir uns ab jetzt an diesem Jana, zumal es dort auch Wasser und Lebensmittel zu erstehen gebe. Die mit Schlaglöchern durchsetzte Fahrbahn leitet uns immer tiefer ins dichte, sich rankende, lebendige Grün des Urwalds. Gänzlich ungestört von knatternden Motoren oder vom Geflüster, das aus Ansiedlungen sickert, nicht mal Frauen mit überschwappenden Wassertöpfen auf dem Kopf oder mit ein paar Stück Vieh herumziehende Bauern sind auszumachen. Nur wir, der Dschungel und dieser schmale Flickenteppich vor uns. Der Asphalt reicht knapp aus, um alle Löcher zu umranden. Geräusche und Düfte der Wogen des Chlorophyllmeeres wirken ungefiltert auf uns ein. Bewusst dehne ich meinen Brustkorb und lasse genüsslich die würzige Luft tief in meine Lungen strömen. So atme ich in trunkener Versunkenheit in die allumfassende Natur und gehe gleichsam in ihr auf. Die Gedanken verflüchtigen sich. Keine Ahnung, wie lange ich schon in diesem Zustand der Bedürfnis- und wunschlosen Verzücktheit dahingeschwebt bin, bis schließlich ein leicht banges, erst nur vages Gefühl zur Frage gerinnt. Was ist das für ein Dorf, dieses Jana, zu dem keine Seele unterwegs ist und von dem niemand herkommt? Eben noch führte uns die Straße über sanfte Hügel, doch schon kleben wir in einem außerordentlich steilen Anstieg über einige hundert Höhenmeter. Alle paar Minuten zwingt uns die zermürbende Anstrengung zu längeren Verschnaufpausen. Das dem Himmel nächste Blätterdach des Urwalds lässt kaum Licht bis zum Unterholz. Doch durch die Schneise, die einst für unseren Weg geschlagen wurde, brennt die Sonne erbarmungslos auf unsere Schädel, Arme und Beine. Die schwüle Hitze drückt uns den Schweiß aus allen Poren und nagelt uns auf den Boden. Der Atem des Dschungels ist nicht mehr frisch, sondern ähnelt der leicht modrigen Ausdünstung unter Wasser stehender Reisfelder. Die Oberschenkelmuskulatur ist zum Zerreißen gespannt und doch zermahlen unsere Kurbelmühlen die vor uns liegenden Meter nur äußerst zäh, wie in Zeitlupe. Die Wasservorräte aber schwinden rasant. Sie scheinen geradezu vor unseren gierigen Augen zu verdunsten. Unsere Kehlen sind bis tief hinunter ausgetrocknet. Wir erlauben uns jedoch nur mit spitzen Lippen an der Flasche zu nippen, gerade so wie der deutsche Meditationsgast in Ganpatipule. Kalte Schauer huschen uns über den Buckel. Und auch die Gänsehaut auf den Unterarmen werten wir als Zeichen dafür, dass unsere Körper am Limit ihrer Energiereserven schrammen. Die Welt scheint sich zu drehen. Einer beweglichen Ebene gleich neigt sich das jeweilige Wegstück vor uns bei jeder Pedalumdrehung stärker gegen uns. In einer Anwandlung von Galgenhumor reißen wir Witze über unsere sonderbare Neigung für Shortcuts. Unsere tonnenschwer beladenen Räder, warum nur? den nicht zu leugnenden Umstand, dass wir absolut aus freien Stücken unterwegs sind und vieles mehr. Mir drängen sich die unvergesslichen Worte des Bergflohs Beat Breu, dieser Schweizer Radsportlegende, auf die Lippen, die er bei einem Siegerinterview nach einem phänomenalen Schlussspurt wie immer leicht lispelnd von sich gab. In der Schlussstiegig ist es noch ein bisschen abgegangen. Da habe ich drum noch einen Zacker zulegen. Und ich mache mir ganz einfach seine so überzeugende Narretei zu eigen, dass man dann in einer Steigung noch zulegen kann, wenn es in ihr runtergeht. Schon lassen sich die Räder ein wenig einfacher drehen. Ja, es ist wahr. Nicht mit roher Muskelkraft, sondern dank richtiger Einstellung werden schwierige Situationen gemeistert. Es ist einzig die mentale Stärke, die uns weiterkämpfen und nicht zusammenbrechen lässt. Jana, dieser Name prangt wie ein Heilszeichen, einem Rettungsanker gleich, vor unserem inneren Auge. Die Distanz, die uns noch vor diesem trennt, vermindert sich aber nach wie vor höchst widerspenstig. Das schmale Sträßchen windet sich kapriziös durch den dichten Urwald, der die Bergflanke überwuchert. Unser Durst wird immer brennender, bis uns endlich der Kulminationspunkt befreit aufatmen lässt. Nach kurzer Abfahrt, während der uns der Fahrtwind die ermatteten Lebensgeister wachrüttelt, lesen wir auf einem schief hängenden hölzernen Schild, das in Form eines Pfeiles nach rechts weist, Jana, 3 Kilometer. Eigentlich wäre diese Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, Grund zu eitel Freude. Doch beschleicht uns angesichts der unasphaltierten, steinigen Abzweigung, der wir nun folgen, ein mulmiges Gefühl. Die Zuversicht, in Jana Wasser und Esswaren zu finden, steigt nicht gerade, als der ruppige Weg nach einer ebenen Passage, gefolgt von einem sanften Anstieg, in immer tiefer liegende Gefilde abfällt. Nichts deutet darauf hin, dass hinter einer der nächsten Haarnadelkurven das dichte Grün einem Dorf weichen würde. Ein geparktes Auto und ein abgestelltes Motorrad nehmen wir dankbar als Indizien zur Kenntnis, dass wir hier vielleicht nicht die einzigen Menschen sind. Man könnte daraus aber auch ebenso gut ableiten, dass dieses Jana wohl besser zu Fuß zu erreichen ist und Fahrzeuge jeglicher Art hier zurückgelassen werden sollten. Diese These wird gestützt durch den immer desolater werdenden Zustand der Straße, die mittlerweile eher an einem seit Jahren kaum begangenen Bergwanderweg erinnert. Mehrmals halten wir inne und reflektieren unsere Lage. Was wir vor allem anderen benötigen, ist Wasser. Frisches Gemüse wäre natürlich sehr willkommen, aber nicht überlebenswichtig. Sollten wir diesem rutschigen, mit armdicken Wurzeln durchwirkten Pfad immer weiter hinunter folgen, auf die Gefahr hin, dass sich Jana als bloßes Blendwerk herausstellen wird? Oder umkehren? Zum Asphalt hochschieben und darauf vertrauen, dass sich bald einmal in einer Lichtung ein Dorf materialisieren wird? Der zentrale Faktor für die Entscheidungsfindung ist die vorgerückte Stunde. Bald nämlich wird sich der dunkle Schleier der Nacht über uns legen. Und wir stecken ohne Wasservorräte inmitten des indischen Urwalds mit all seinen niedlichen Bewohnern wie Tiger, Löwen, Schlangen oder Elefanten. Trotzig wiederholen wir die Worte der Leute im Forest Checkpoint. In Jana gibt es Wasser und Lebensmittel. Und zirkeln unsere Gefährte weiter steil abwärts über Stock und Stein. Als schließlich 2 Kilometer dieses Weges hinter uns liegen, vereitelt uns ein über die Ufer getretener Bach die Weiterfahrt. Der Weg steht auf einer Breite von etwa 15 Meter unter Wasser. Wasser! Das war unsere Triebfeder, Jana anzusteuern. Hier liegt es jetzt im Überfluss vor uns, wenn auch nicht in trinkbereiter Form. Doch kann uns dieses Jana nun gestohlen bleiben. Wir ziehen uns splitternackt aus, steigen über die vermoosten, glitschigen Steine in den Bach und waschen uns die Salzkruste von der Haut. Plötzlich zwickt mich ein dreistes Tier in die kleine Zehe. Eine kurze Bewegung aus dem Fußgelenk genügt, schon fliegt ein Flusskrebs davon und plumpst ins Wasser, das ihn unter Aussendung konzentrischer Erregungen der Wasseroberfläche gleichsam mit gerunzelter Stirn wieder in sich aufnimmt. In ausgelassener Stimmung genießen wir das herrlich erfrischende und belebende Bad. Einen ebenen und zugleich trockenen Platz für das Zelt finden wir gut 100 Meter vom Wasser entfernt, direkt neben dem Weg. Sofort beginnen wir mit dem Abkochen einiger Liter des erdigen, trüben Bachwassers. Der Brenner sirrt stundenlang. Es ist bereits finster, als unvermittelt eine Gruppe von Männern und Frauen auftaucht. Sie kommt vom mysteriösen Jana her und kehrt zum weiter oben geparkten Auto zurück. Aus reinem Wissensdrang wollen wir erfahren, was es mit diesem Jana auf sich hat und wie weit es noch entfernt liegt. Die einzige Dame, die des Englischen mächtig ist, meint lakonisch: Jana? Ein Tempel und zwei Felsen, etwa 2 Kilometer von hier. Wussten wir es doch. Dieses Jana war von Beginn an ein Missverständnis. Es handelt sich um eine Kultstätte für Gläubige, bestimmt auch interessant für Touristen, aber unergiebig für Nomaden, die an rein geistiger Nahrung nicht gegessen haben. Wir atmen auf und lächeln erleichtert. Nur gut, hat uns der Bach schon hier gestoppt. Zwei Frauen brennen vor Neugierde, das Innere unseres Zelts zu erkunden. Gerne laden wir sie zu einer kleinen Führung durch die Einzimmerwohnung ein. Sie staunen über die gepflegte Einrichtung. Bevor sie weiter den Hang hochkraxeln, warnen sie uns eindringlich vor Schlangen und insbesondere vor Tigern, die in dieser Gegend herumschleichen sollen. Schlangen beeindrucken uns nicht sonderlich. Mit dem steifen Schaft der Wanderschuhe um die Fesseln und dem Chumak in den Händen glauben wir, gegen diese Spezies gewappnet zu sein. Aber schnauzenleckende, zähnebleckende Tiger sind ein anderes Kaliber. Die Warnung verfehlt ihre Wirkung nicht. Bea hat die Trillerpfeife um den Hals gebunden und wir beide halten Knüppel und Pfefferspray in Griffnähe bereit. Der drückenden Hitze zum Trotz montieren wir das Überzelt und spannen es so straff ab, wie es das Material zulässt. Die Zeltnägel wuchte ich mit einem schweren Stein bis zum Anschlag in den Untergrund. Den Raubkatzen wollen wir unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen. Die Tiger sind am Aussterben und unsere Tierliebe ist groß. Doch ihren Hunger sollen sie gefälligst nicht an uns stillen. Sollte doch eine Bestie unwiderstehlichen Appetit auf Radfahrerwaden kriegen, so muss sie sich zuerst mit dem Überzelt herumschlagen. Und wenn die Planen weggekratzt und weggebissen sind, wird sie durch gestählte Muskeln geschützte Filetstücke vorfinden und damit noch lange nicht am Ziel ihrer Begierde sein. Vor dem Einschlafen macht Bea noch 50 Rumpfbeugen und ich mühe mich mit ebenso vielen Liegestützen ab. Abgesehen von den üblichen Urwaldgeräuschen wie Rascheln, Vogelrufe, Kratzen oder Klopfen, verläuft die Nacht ruhig. Dann und wann freilich lässt uns ein Ächzen und Knarren aufhorchen. Das Stöhnen der Baumstämme unter den Rumpfbeugen, die ihnen der sich weit oben in den Baumkronen verfangene Wind aufzwingt. Der durchdringenden morgendlichen Ruhe wird erst durch das Tok-Tok-Tok eines Spechts gewahr, das etwas als Zeuge des Nichts. 20 Meter über unserem Lager wuchtet der Vogel mit nervösen, abgehackten Bewegungen seines Kopfes den Schnabel in die Rinde, um sie zu durchschlagen und das Holz darunter zu zerspanen und Borkenkäfer und Insektenlarven freizulegen. Kaum ist der Tag angebrochen, werfen wir den Benzinbrenner wieder an und kochen weiteres Bachwasser ab. Denn bis auf den heutigen Weg die nächste Wasserquelle auftaucht, werden unsere Körper in der tropischen Hitze noch nach einigen Liter Flüssigkeit verlangen. Obwohl Sonntag ist, sind noch weit und breit keine Jana-Pilger in Sicht. So kauere ich mich als Teil der grandiosen Natur keine 3 Meter neben dem Weg nackt hin, um über einem ausgehobenen Erdloch meine Notdurft zu verrichten. Und es kommt, was kommen muss. Wie von einem unsichtbaren Regisseur inszeniert, stürmt just in diesem Augenblick eine ganze Horde jugendlicher Johlen den Weg hinunter. Die Schamröte steigt mir bis an die Haarwurzel. Die Jungs nehmen es sportlich locker, grüßen kurz mit Hello und waten durch den Bach. Die Mädchen jedoch können sich ein Kichern nicht verkneifen und lassen verstohlen ihre dunklen Augen eine Weile an mir weiden, bevor sie weiter Richtung Jana hüpfen. Gegen den laufend mehr anschwellenden Pilgerstrom wagen wir uns schließlich an den 2000 Meter langen Aufstieg zur asphaltierten Straße zurück. Mühselig kämpfen wir uns nach oben, Stück für Stück. meistens zu zweit ein Velo schiebend. Wie sind wir hier gestern bloß mit heiler Haut heruntergekommen? Aus allen Poren quillt uns der Schweiß. In weiser Voraussicht habe ich nicht die Velo, sondern die Badehose angezogen. Die Haut ist nass, die Kehle aber staubtrocken. Sie schreit nach Flüssigkeit. Doch kostet es einiges an Überwindung, das äußerst erdig schmeckende abgekochte Bachwasser in die Gurgel zu schütten. Schließlich ist der Durst aber größer als der Ekel. Und wir scheinen die Brühe gut zu vertragen. Mindestens bis jetzt haben unsere Mägen noch nicht rebelliert. Keiner der Pilger fühlt sich auch nur ansatzweise genötigt, uns bei der herkulischen Arbeit Hilfe anzubieten. Teilnahms- und mitleidlos steuern sie zielgerichtet zum Tempel. Eine vielköpfige Sippe schleppt mehrere Kübel voll Wasser sowie Körbe überbordend gefüllt mit Gemüse, Pfannen und Rüstzeug mit sich. Offenbar wird bei den zwei Jana-Felsen hinten ein Fest mit üppigem Picknick steigen. Zudem scheint dort kein genießbares Trinkwasser vorhanden zu sein. Einer der Pilger hält zwei Stücke saftig gelber Ananas in den Händen und richtet als erster das Wort an uns. Gleichzeitig winkt er seine Tochter herbei und überreicht ihr eine Ananas. Bea denkt dasselbe wie ich. Er wird die Kleine anweisen, uns diese leckere Frucht feierlich zu schenken. Aber denkste, in Jana steht schließlich keine Moschee, sondern ein Hindu-Tempel. In den muslimisch dominierten Ländern Türkei und Iran haben wir Tag für Tag eine Herzlichkeit und Freigebigkeit der Menschen erlebt, die uns nachhaltig beeindruckt hat und die den Hindus nicht in diesem Ausmaß eigen ist. Bei der nächsten Verschnaufpause diskutieren wir mit trockenem Mund, was uns lieber ist. Die Anteilnahme und Fürsorge der Muslime, die in übertriebener Form auch lästig sein kann, oder die vergleichsweise Abgestumpftheit Mitmenschen gegenüber der Hindus, die wir je nach Situation auch zu schätzen wissen. Schwitzend, in diesem Steilhang klebend und vor körperlicher Anstrengung am ganzen Körper leicht bebend, kommen wir zu keinem eindeutigen Schluss. Nur eins ist gewiss: Diese Ananas hätten wir fürs Leben gerne verspeist. Nach über einer Stunde ärgster Schinderei erreichen wir endlich die Anhöhe. Und nach 12 Kilometern auf dem asphaltierten Sträßchen die von einem Pilger bezeichnete Ansiedlung. Leider ist hier das kühle Wasser nicht zu finden, nachdem es uns so dürstet. In den Verkaufsbuden wird nur lauwarmes, klebriges Zuckerwasser angeboten. So schütten wir uns ein Orangina in die ausgedörrten Kehlen, bis der Vorrat an diesem leuchtfarbenen Gesöff erschöpft ist, wechseln dann zum milchgrauen Pepita und schließlich zur grünen 7-Up-Flasche. Kaum liegen Urwald und Berge hinter uns, gleiten wir in eine ziemlich bevölkerte Hochebene. In prominenten Lettern wird am Straßenrand für ein Hotel in Sirsi geworben. Eigentlich haben wir mit einer weiteren Zeltnacht gerechnet, doch schauen wir uns die angepriesene Unterkunft gerne mal näher an und bleiben prompt hängen. Vom Überlebenskampf zum totalen Luxus. Eine mit Kondenswasser beschlagene eiskalte Flasche Bier, Kingfisher Strong, Wein, prickelndes Wasser, Onion Pakora als Vorspeise, dann Garlic Naan, Dal, Makhanwala und vegetarisches Kolhapuri. Genossen im fahlen Schein des Vollmondes inmitten von sich in zunehmenden Wind wiegenden Palmen. Am wolkenverhangenen Horizont zuckt stummes Wetterleuchten. Gewitter sind im Anzug. Wohlan, ihr feuchten Geister, heute sind wir nicht verletzlich. Nur zu, entladet eure aufgestaute Energie. Als schließlich heftiger Wind an den Fassaden leckt und dicke Regentropfen an die Scheiben klatschen, kuscheln wir uns im Deluxe-Zimmer bereits wohlig auf dem Doppelbett. Der Luftraum über uns wird von einer straff gespannten, mit 2 Dutzend frisch gewaschener Kleidungsstücke behängten Wäscheleine durchschnitten.